gentlemen, 女生们，大家好。我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, zu Deutsch heißt das Willkommen im Tomasio's Club. Wir begrüßen Sie alle hier im Exil. Es ist unser Exil, es ist ja nicht Ihr Exil. Aber das bedeutet, ab und zu müssen wir Horns Erben eben fliehen, wenn wir bedeutende Gäste haben, wie heute Abend Wilhelm Schmid. Und wir machen das gerne und danken dem Haus des Buches sehr herzlich für die wunderbare Kooperation, die uns einen Autor hierher bringt, der Anfang der 90er Jahre hier auch in sich unterrichtet hat, in der Zwischenzeit aber ein wohlbekannter freier Autor geworden ist und vieles mehr. Bettina, stellst du ihn kurz vor, bevor wir dann gleich in die Diskussion einsteigen? Das wird so sein, dass wir uns mit ihm unterhalten, das ist so üblich, ohne große Vorbereitung, aber weil wir im Haus des Buches sind und wenn es sich so ergibt, und es wird sich wohl so ergeben, wird der Autor auch eine Passage aus seinem Buch lesen, in der Mitte so. Und dann in der zweiten Hälfte der Diskussion möchten wir auch sehr gerne, dass Sie mitmachen. Jetzt muss ich mal die Technik fragen, haben wir denn auch Mikrofone? Ja? Das wäre gut, weil wir die Veranstaltung aufnehmen. Wenn Sie den Tomasius Club kennenlernen wollen, müssen Sie sowieso auf eine Webseite gehen. Das sind aus den letzten 8 Jahren die Podcasts zu hören von den Gesprächen, die wir da normalerweise führen.
Ja, dem darf ich mich jetzt erstmal anschließen. Herzlichen Willkommen erstmal, dass Sie da sind. Ja, zum Tomasius Club vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht Stammgäste sind. Wir sitzen ja eigentlich monatlich in Horns Erben. Der Tomasius Club ist eine lose Gemeinschaft wissenschaftlich interessierter, vor allem geisteswissenschaftlich interessierter junger Leute oder schon mittelalter Leute wie wir, die sich sozusagen dem Erbe von Tomasius verschrieben haben, der 1688 die erste Monatszeitschrift mit wissenschaftlichem Inhalt hier in Leipzig publiziert hat. Und dieses Erbe setzen wir in Form modernerer Kommunikationsweise fort. Und zwar eben, wie schon erwähnt, also können das Ganze dann auch als Podcast nachhören. Also wir geben keine Zeitschrift heraus. Allerdings wollen wir einen Newsletter an die Leute bringen und da kann man sich dann eintragen und dort hinten. Okay. Ja. Zu unserem heutigen Gast, Wilhelm Schmid. Für mich ist er ein Bekannter, weil ich schon in meinem Studium von ihm gehört habe, auch einiges gelesen habe. Und deswegen bin ich besonders froh und erfreut, ihn heute vorstellen zu können. Er ist 1953 in Billenhausen im Bayerisch-Schwäbischen groß geworden oder zumindest geboren. Und er bleibt dem auch treu, jedenfalls in der Mode. Er ist freier Philosoph, außerplanmäßiger Professor im Moment in Erfurt. Er hat Philosophie und, wie ich eben gehört habe, auch Geschichte studiert in Paris, Tübingen und auch in Berlin. Er lehrte auch hier, und zwar also hier an der hiesigen Universität in Leipzig 1990 und 1991. Arbeitete dann außerdem 20 Jahre lang als Seelsorger in der Nähe von Zürich. Da werden wir vielleicht auch noch mal auf das letzte Kapitel dann zu sprechen kommen, was sehr viel mit der seelsorgerischen Arbeit dann auch zu tun hat. Er ist Preisträger, und zwar 2012 dem Beckertzer Philosophiepreis für die Verdienste bei der Vermittlung von Philosophie. Und letztes Jahr haben sie den Preis der Egner-Stiftung, ist das richtig ausgesprochen, erhalten für sein bisheriges Werk. Und seine Bücher handeln eigentlich fast alle, die ich jedenfalls kenne, von der Kunst zu leben, also Lebenskunst, also Themen wie Unglück, Liebe, Balance halten, Glück, Ästhetik der Existenz, sage ich jetzt mal so, also das Schöne und das gute Leben. Seit den letzten 25 Jahren sind etwa 10 Bücher erschienen. Inzwischen schreibt er schneller, ist schon wieder ein neues unterwegs. Also das ist jetzt nicht das Allerneueste mehr, sondern da ist immer zu Produktion da. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch, dem Leben Sinn geben. Das hat etwa 500 Seiten und ist beim Zürcham Verlag letztes Jahr erschienen. Zur Gliederung vielleicht, also es hat 5 große Teile. Ich würde sagen, es geht von Nahbeziehungen, also zu immer weiter größer werdenden Beziehungen, kann man so umfassen. Also von Ehe, Familie, Geschwisterliebe, Kinderliebe, Mutterliebe und so weiter, zu Freundschaft, dann hin auch zur Liebe zum Feind, und dann auch Liebe zu den Dingen, zu den kleinen und den großen Dingen unserer Welt und dann in einem transzendenten Sinne dann auch Liebe zu Gott. Also sozusagen, es wird immer größer, die Liebe in diesem Buch.
Kann ich da vielleicht einhaken? Als ich das Buch gelesen habe und dann zugeschlagen habe, habe ich mir gedacht, was sagt mir eigentlich der Titel? Dem Leben Sinn geben, über das Leben. Ich habe viel über das Leben in diesem Buch gelesen, aber ganz intensiv darüber definitorisch sich ausgelassen hat der Autor nicht. Selbst das Wort Sinn kommt auch sehr häufig vor, ist aber vielleicht gar nicht so ganz zentral das Anliegen des Buches Sinn auszudeuten. Wohl aber das, die Vokabel geben, und das wäre jetzt meine erste Frage. Das Buch geht doch um diese Geste der Hingabe, des sich an andere Wendens. Es ist eben die Geste, die in den meisten Passagen des Buches mit Liebe bezeichnet wird. Die Liebe zu verschiedenen Personen, die zu einem, in einem engeren oder weiteren Verhältnis stehen. Es gibt eben, wie gesagt, schon dieses ganze große Kapitel über die Familie und dann das über die Freunde. Und es scheint mir so zu sein, dass diese Aktivität, die das Menschenleben ausmacht, Thema des Buches ist. Also es geht auch immer wieder um Ethiken. Es gibt ganz viele Ethiken, die angesprochen werden in diesem Buch. Es soll eine Ethik des so und so Lebens, des Verhaltens und so weiter geben. Und das beschäftigt sich immer wieder damit, dass der Mensch sozusagen nicht stille stehen kann. Er kann nicht einfach nicht sein, sondern er muss etwas tun. Und was dann tut er? Sehe ich das richtig oder wäre das ein Einstieg in die Charakterisierung des Buches?
Das Wesentliche des Buches ist Sinn geben und natürlich geht es auf jeder Seite um Sinn. Auch wenn vielleicht nicht auf jeder Seite das Wort Sinn gebraucht wird, aber ich versuche schon im Vorwort zu sagen, was ich unter Sinn verstehe, in aller Kürze, weil ich das in früheren Büchern schon mal ausführlicher dargestellt habe. Ich bin schon seit vielen Jahren zu der Auffassung gekommen, schau doch mal genauer hin, wo du selber Sinn siehst. Und was ist das Eigenartige von dem, wo du Sinn siehst? Wir alle gebrauchen das Wort Sinn im Alltag sehr häufig. Das fiel mir dann erst auf. Viele von Ihnen sind Eltern, ich auch. Und die Kinder kommen und schlagen mal wieder irgendwas Tolles vor. Und wir sagen zu denen, das ist doch sinnlos. Das können wir nur sagen, wenn wir wissen, was Sinn ist. Sonst ist die Aussage, das ist sinnlos, sinnlos. Und umgekehrt, manchmal kommt es ja auch vor, dass wir sagen, ah, das ist doch mal sinnvoll. Also wir müssen wissen, was Sinn ist, sonst könnten wir sowas nicht sagen. Es ist wie so häufig ein implizites Wissen. Ich sehe eine wesentliche Aufgabe der Philosophie darin, implizites Wissen explizit zu machen. Philosophie zieht häufig den Vorwurf auf sich, das höre ich auch sehr häufig, das ist doch gar nichts Neues, was Sie machen. Ja, natürlich nicht. Das ist doch nicht die Aufgabe der Philosophie, was Neues zu machen. Dass die Aufgabe der Philosophie ist, das, was wir implizit wissen, explizit zu machen. Also das, was uns selbstverständlich erscheint, worüber wir gar nicht nachdenken, zu etwas machen, was wir benennen können, worüber wir sprechen können. Was ist der Vorteil? Der Vorteil, wenn wir darüber sprechen können, wird es auch handhabbar. Nur das, was implizit bleibt, worüber wir uns nicht bewusst sind, wird auch nicht handhabbar. Beziehungsschwierigkeiten sind genau so lange Schwierigkeiten, wie keiner sagen kann, was hier überhaupt los ist. Dann kann man das auch nicht handhaben. Deswegen wollen ja die Frauen immer, dass die Männer sagen, was los ist. Weil dann können die Frauen zuschlagen.
Ja, da sind wir jetzt gleich in der Art des Philosophierens von Wilhelm Schmid drin. Das ist in der Tat sehr gut, was er sagt mit diesem impliziten Wissen. Man hat also hier keinen Philosophiekurs vor sich. Ja, es werden philosophische Quellen zitiert, aber es werden auch Filme zitiert. Also er belehrt nicht, das ist auf keinen Fall der Fall. Er beschreibt und er beschreibt Konflikte und sagt, wie sie gelöst werden können, aber nicht müssen, was es dazu braucht. Und so weiter ist es ein, würde ich sagen, ein insgesamt überaus sanftes Buch. Ja? Also es beschreibt auch, es geht nie an eine Schmerzgrenze, es wird nie böse, der Autor wird nicht böse, hat zwar ein Kapitel über die Bosheit drin, aber die es vor allen Dingen in England gibt und so weiter, aber
Die englische Sprache selber ist schon eine Bosheit, steht da drin.
Ja, es gibt so ein paar grenzwertige Sätze, wie zum Beispiel eben das, was auch aufblitzt, dass der Autor ganz offensichtlich einen festen Begriff von der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau hat.
Das steht eigentlich nicht so sehr in diesem Buch drin, sondern im vorhergehenden, die Liebe atmen lassen. Da gibt es in der Tat einige Überlegungen dazu. Es sind immer Überlegungen, da liegt mir sehr viel daran. Es sind nicht Feststellungen von Wahrheit. Ich bin mir bewusster als jeder andere, dass alles in der Geschichte flüssig ist. Ich habe nicht von ungefähr im Zweitberuf Historiker gelernt. Geschichte ist Veränderung aller Dinge und eben auch des Menschen und seiner Auffassung und sogar noch seiner Natur. Aber um nochmal einen Moment zurückzukommen zu dem Begriff Sinn, der in diesem Buch dem Leben Sinn geben tragend ist, die Auffassung, die ich gewonnen habe, wir können so sicher zu Kindern sagen, das ist sinnlos, das ist sinnvoll, weil wir eine implizite Auffassung von Zusammenhängen haben. Also wir überlegen, ob das, was die Kinder wollen, zu etwas gut ist, für etwas, zu etwas dient, ob da etwas dabei rauskommt. Das sind zwar ist nur ein kleiner Teil von möglichen Zusammenhängen. Zusammenhänge sind uferlos viele, so viele, dass sogar ich aufgehört habe, sie irgendwann mal systematisch zu erfassen. Das, worüber wir hier sprechen, sind teleologische Zusammenhänge, also das Bemühen zu wissen, wozu, wofür etwas dient, was die Konsequenz von einem Handeln ist. Und dieses Wissen von Zusammenhängen setzen wir ein, um zu sagen, das ist sinnvoll, das ist sinnlos. Dann die weitergehende Beobachtung, wann fühlen wir denn uns vollkommen erfüllt von Sinn? Da gibt es mindestens ein Erlebnis im Leben jedes Menschen, nämlich das Erlebnis der Verliebtheit. Niemand hat jemals im Zustand der Verliebtheit nach dem Sinn des Lebens gefragt. Niemand ist jemals verzweifelt über Sinnlosigkeit im Zustand der Verliebtheit. Im gegenteiligen Zustand aber sehr wohl. Und was ist das Eigentümliche wieder, was da passiert? Bei Verliebtheit entsteht ein Zusammenhang, sehr nüchtern gesagt, nicht wahr? Der Zusammenhang hat nichts mehr mit Teleologie zu tun. Verliebte fragen nicht danach, wozu ist das gut, dass wir verliebt sind. Es genügt sich selbst, dieser Zustand. Der Zusammenhang, der in der Verliebtheit entsteht, besteht aus Gefühlen. Oder noch abstrakter gesagt, aus Energieaustausch zwischen diesen beiden Menschen. Und dadurch, dass die sehr rasch ihre Energie austauschen können, entsteht für beide ein gehobenes Energieniveau. Das ist das, was wir dann vermissen, wenn die Verliebtheit geht, was zwangsläufig der Fall ist. Was bei allen Sinngebungen der Fall ist, dass es wieder Flauten und Auszeiten gibt. Und im schlimmsten Fall dann eben, wenn die Liebe verloren wird, das Entstehen von Sinnlosigkeit. Zugleich können wir damit feststellen, immer dann, wenn Sinn da ist, ist auch Kraft da. Und immer dann, wenn Sinn weg ist, ist auch Kraft weg. Das ist nämlich der Grund, warum wir Menschen auf Sinn nicht verzichten können. Ansonsten könnte man sagen, blödes Sinnspiel, lass doch dieses Sinnzeug bleiben und genauso in Bezug auf die Liebe. Wenn die Liebe solche Schwierigkeiten macht, werft sie auf den Müllhaufen. Tun wir aber nicht, weil wir können nicht unsere Energie und unsere Kraft auf den Müllhaufen werfen. Und im Buch wird nun haarklein auseinandergelegt, welche möglichen Zusammenhänge für Menschen zur Verfügung stehen, insbesondere in Bezug auf Beziehungen. Die gewagte Behauptung im Vorwort, die ich aufstelle, heißt, ein sinnerfülltes Leben ist ein Leben in Beziehung. Und dann dekliniere ich alle Beziehungen durch, um uns genau vor Augen zu führen, wie das geschieht in den unterschiedlichsten Beziehungen. Und es sind sehr viele mögliche Beziehungen. Das Buch hat den leisen Hintergrund systematischen Ehrgeiz, hier werden alle Beziehungen mal auseinandergefaltet, was Sie ansonsten niemals irgendwo in einem Buch finden, schon gar nicht in einem der Philosophie. Die Philosophen enthalten sich menschlicher Beziehungen gerne. Theoretisch, praktisch geht das nicht so ganz einfach. Und deswegen finden sich dann eben die Beziehungen der Eltern zu Kindern, der Kinder zu Eltern, bis zur Ablösung der Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen also zu Tieren, zur Natur, Beziehungen auch zu Dingen. Viele Menschen übersehen die Sinnhaltigkeit der Beziehung zu Dingen, haben aber zu Hause sehr wohl eine Handtasche, die sie lieber mögen als die 35 anderen Handtaschen, die sie haben. Und die Männer haben sehr wohl im Schrank eine alte Jacke hängen, von der sie sich partout nicht trennen können, weil Sinn in dieser Jacke drin steckt. Und die Grundbehauptung, geben, das ist nun eben der andere Teil des Titels, Sinn geben. Ich habe lange überlegt, jahrelang, ob das Buch nicht heißen muss, im Leben Sinn finden. Aber Sinn finden setzt voraus, dass da einer da ist. Objektiv, dessen ich mich subjektiv bemächtigen kann. Aber ich sehe nicht, welches Instrument wir Menschen haben sollten, um sagen zu können, dass Sinn objektiv vorhanden ist. Also auch ohne, dass wir da sind, ohne, dass wir drauf gucken, kann sein, das lässt sich nicht ausschließen, nur wir haben kein zuverlässiges Instrumentarium, das zu messen. Wir haben aber die Möglichkeit, Sinn zu geben, Sinn zu erzeugen, Sinn herzustellen. Wie? Indem wir Beziehungen gründen. Es liegt an jedem Menschen selbst, auf einen anderen zuzugehen und mit ihm Freundschaft zu schließen zum Beispiel. Und alle, die in Freundschaft leben, wissen, wie viel Sinn sie einer Freundschaft verdanken können.
Gut. Das heißt also, sinnerfülltes Leben ist ein Leben in Beziehungen, denn Beziehungen geben Halt. Und Halt ist letztlich Sinn. Sie schreiben aber in diesem Buch, also ich würde ganz generell fragen, warum dieses Buch? Sie schreiben ja auch gegen jemanden an oder gegen etwas an. Sie unterscheiden immer zwischen Vormoderne, Moderne und Andersmoderne. Was heißt erstmal dieses Andersmoderne, was Ihre Alternative ja offenbar auch darstellt? Und könnte man denn sagen, der moderne Mensch, wie Sie ihn beschreiben, der zerrissene Mensch, der haltlose Mensch, wieso ist der nicht in der Lage, diese Deutungen wieder umzukehren? Also dem Leben wieder Sinn zu geben. Also Ihre Behauptung ist ja, der moderne Mensch hat letztlich eine Menge Sinn verloren. Er hat nicht mehr den Bezug zu den Dingen, zu der Familie und so weiter. Alles ist aufgebrochen durch eine bestimmte Art von übermäßiger Freiheit, die er sich errungen hat. Die zwar gut ist, aber Sie plädieren ja permanent für die Mäßigung dieser Freiheit.
Ja, wobei noch ein eigenes Wort zu verlieren wäre, das wird mir oft entgegengehalten. Sie sind ja der Philosoph der Mäßigung. Zweifellos, aber was heißt Maß? Das habe ich bei Aristoteles gelernt, was Maß heißt. Aristoteles ist der Erste, der Begründer der sogenannten Mesotes-Lehre, der Lehre vom Maß. Was heißt für Aristoteles Maß? Ein Betrunkener, der eine Straße entlang geht, bleibt immer in der Mitte der Straße, indem er einmal links in den Straßengraben reinfällt und einmal rechts. Statistisch gesehen ist er damit auf der Mitte der Straße. So verstehe ich Maß. Das heißt, in Bezug auf den Sinn, mal leben wir in einer Überfülle von Sinn und mal in Sinnlosigkeit. Das ist das normale Schlenkern des menschlichen Lebens und das ist das richtige Maß des Sinns. Das richtige Maß ist niemals in der Mitte bleiben. Selbst wenn wir das wollten, könnten wir das nicht, wie alle aus Lebenserfahrung sehr gut wissen, egal worum es geht. Sie wollen immer richtig Maß halten, um genau die richtige Menge zu essen. Wem gelingt das? Einmal essen wir zu viel, dann essen wir zu wenig. Und das heißt Maß halten. Bezogen auf diese Unterscheidung Vormoderne, Moderne und Postmoderne, an deren Stelle ich gerne den Begriff andere Moderne setzen möchte. Wichtig ist mir zu betonen, ich bin sehr fern davon, Moderne feindlich zu sein. Absolut nein und nicht. Aber ich möchte derjenige sein, der die Probleme der Moderne so genau wie möglich sieht, um darauf antworten zu können. Und der auch hoffentlich zeigen kann, woher diese Probleme rühren. Welche Probleme? Probleme in Bezug auf die Ökologie und Probleme in Bezug auf die soziale Einbettung von Menschen. Das sind zwei der großen Probleme, die ich sehe, die so groß sind, dass sie in der Lage sind, uns umzubringen. Schlicht und einfach. Menschliches Leben ist immer problembeladen. Das wäre noch kein Grund, sich groß damit zu befassen. Aber das sind zwei Probleme, die in der Lage sind, Menschen umzubringen und uns als Menschheit an den Rand zu bringen. Insofern bin ich tief davon überzeugt, wir müssen an diese Probleme rangehen, bei Strafe unseres Untergangs. Und ich möchte halt niemals nur ein Philosoph sein, der tolle Diagnosen und Analysen vorlegt, sondern ich möchte immer ein Philosoph sein, der auch Antworten vorschlägt. Das habe ich immer vermisst in der Philosophie. Glänzende Analysen, messerscharf analysiert. Und jetzt? Und dann war Schweigen. Das nützt uns aber nichts.
Ja, das finde ich jetzt interessant. Ich habe ein anderes Buch gelesen. Also ich hatte ganz vergessen, wie feurig du Standpunkte, Thesen herausbringst. Ich will noch mal den Eindruck meiner Lektüre verteidigen. Da war mir das als ein, ich sage das jetzt ohne es herabwürdigen zu wollen, ein angenehmes Feuilleton untergekommen. Eine Beschreibung, die ins Kommentieren, ins Bemerken, ins kluge Bemerken geht, aber sich davor hütet, allzu streng zu werden. In irgendeiner Weise wird kein Urteil gefällt. Das ist ein urteilsscheues Buch, was mir sehr gut gefällt, ja, weil es nicht über niemanden auch den Stab bricht. Es werden ja viele auch problematische Verhältnisse geschildert, Soldaten, Kinder, die alleine aufwachsen und Ähnliches. Also es wird auch das Leben in seiner Breite angesprochen. Und dann ist mir aufgefallen, und jetzt versuche ich noch einmal den Schriftsteller Wilhelm Schmid stark zu machen, dann ist mir aufgefallen, dass dieses Buch auch eine Bibliothek erläutert. Oder dass es auf andere Bücher verweist, eben aber auch auf Filme, in einer sehr interessanten und sehr bewusst gestalteten Weise. Es wird kein Buch zweimal zitiert oder ganz wenige. Es wird ganz wenig aus der echten Philosophie zitiert, also schon dann mehr Antike, wo er sich eben von früher her sehr gut auskennt. Und es ist also ganz häufig so, dass ein Absatz mit einer in freier Rede gefundenen Beschreibung, meinetwegen zu Freundschaft, dann in einen Literaturhinweis ausläuft. Also ist in der Klammer ist ein Buch eingeschlossen. Und dazu wollte ich dich jetzt fragen, denn diese Bücher, wenn man weiß, wie viel zu den einzelnen Themen so geschrieben ist, dann überrascht das doch, was da kommt. Das ist sehr originell, muss ich sagen. Also mir ist das originell, weil es zeigt auch eben diesen im guten Sinne gemeinten unsystematischen Charakter. Da soll jetzt keine Lehre entwickelt werden. Diese Leute passen alle nicht zusammen. Ich würde mal sagen, wenn wir in einen Buchladen gingen und suchten uns diese Bücher zusammen, dann wären wir ganz schön am Rennen, weil das steht in allen möglichen Ecken. Ja, es gibt Literatur, es gibt Ratgeberliteratur, es gibt soziologische Untersuchungen, politologische Kommentare, es gibt Unterhaltungsfilme, höheren und niederen Niveaus, also alles. Wie wichtig ist das, aus diesem Buch heraus für dich andere Bücher anzusprechen? Sind das Ausweise deiner eigenen Gedankenfindung? Sind das, schätzungsweise ist das beides, einmal das und einmal auch Hinweise, wo man etwas noch mal weiterlesen kann? Also ich fand das, muss ich sagen, beim Lesen eine ganz überraschende Erfahrung, von dem Autor in so verschiedene Ecken der Textwelt geführt zu werden.
Wenn ich mich mit einem Thema befasse, dann befasse ich mich mit den Autoren, die sich damit schon befasst haben, um mich selber kundig zu machen, was ist der Stand der Dinge, der Stand der Erkenntnisse, um nicht vorsintflutlich zu arbeiten. Und ich will diese Vorarbeit nicht verschweigen, sondern ich will sagen, ich verdanke diesem Autor den Gedanken und so weiter. Und ich weiß aus Erfahrung, dass Leser, die meine Bücher lesen, dankbar sind für Hinweise, wo sie etwas noch weiter vertiefen können. Also zum Ärger beispielsweise, ich nenne dann eine Autorin, Verena Kast, die über den Sinn des Ärgers geschrieben hat und der ich einige Gedanken verdanke. Und wenn jemand diese Frage Sinn des Ärgers vertiefen möchte, bitte, hier ist das entsprechende Angebot. Und das ist aus der ganzen Bandbreite des Wissens, deswegen, weil ich überzeugt bin, dass Philosophen die Aufgabe haben, Generalisten des Wissens zu sein. Also noch vielleicht ein etwas alter Gedanke, aber ich möchte ihn aufrechterhalten und in die Zukunft fortschreiben. Auch in unserer Zeit noch den Versuch zu unternehmen, die Gesamtheit des Wissens auch mal zusammenzufassen. Und nicht immer nur an einem Spezial, in einem Spezialgebiet zu arbeiten. Das hat natürlich, das bringt Kosten mit sich. Die Kosten sind, dass ich nicht in jedem dieser Spezialgebiete vollständig drin sein kann. Ja, aber es braucht da Spezialisten des Zusammenfassens von Wissen. Und das können nur die Philosophen sein. Ich wüsste nicht, welche andere Profession sich damit befassen könnte. Natürlich soll jeder Philosoph ein Spezialgebiet für sich haben, wo er zu Hause ist, wo er haarklein alles kennt. Dieses Spezialgebiet habe ich und glaube, dass ich da auch nach wie vor sehr gut auf dem Laufenden bin. Welches was die das? Gesamte Thematisierung von Philosophie der Lebenskunst quer durch die ganze Philosophiegeschichte angeht. Für andere ist es die Erkenntnistheorie, für die dritten analytische Philosophie und so weiter. Hauptsache, einer ist irgendwo zu Hause, dann kann er auch lokalisiert werden. Aber ein Philosoph, der nur sein Spezialgebiet sieht, versteht von der Philosophie auch nichts. Denn Philosophie kann niemals nur sich irgendwo an einer Stelle reingraben ins Erdreich und dann eine Aussage machen über die Gesamtheit des Lebens und der Welt. Das ist ausgeschlossen. Und ich weiß vom Umgang mit sehr vielen Menschen, dass Menschen ein riesiges Bedürfnis haben, heute in der ungeheuren Vielfalt von Wissen sich ein bisschen zurechtzufinden. Und da das Menschen, die einer anderen Tätigkeit nachgehen, selber nicht leisten können, muss es eben Menschen geben, die darauf spezialisiert sind. Und das können, soweit ich sehe, tatsächlich nur die Philosophen sein. Die Philosophen werden angeleitet, systematisch und historisch zu denken. Sie sind diejenigen, die alle Wissensgebiete im Blick haben können. Sie sind auch die Spezialisten derer, die überhaupt eine Ahnung davon haben, wie Wissen generiert wird, also wie Wissen gewonnen wird. Alle Wissenschaften haben mit dem Gewinn von Wissen zu tun. Und es gibt nur eine Profession, die dieses Gewinnen von Wissen auch gelegentlich mal in Frage stellen kann. Nicht immer zur Freude der entsprechenden Wissenschaftler, aber es braucht diese Hefe, diese kritische Hefe im gesamten Wissensbereich.
Du weißt schon, dass es auch noch die Theologen gibt. Die machen das auch jeden Sonntag von der Kirche, von der Kanzel.
Ja, ich, wie du schon bemerkt hast, möchte ich mit niemandem groß auseinandersetzen. Jedenfalls nicht feindselig. Es scheint mir aber von all dem, was ich so mitbekomme, dann da doch auch eine gewisse Engführung zu geben. Speziell was den Gewinn von Wissen angeht, das ist nun nicht so sehr die Spezialität von Theologen, da nachzufragen, wie Wissen überhaupt erzeugt wird. Bitte, das sind jetzt Dinge, über die wir sprechen, die bleiben vollkommen im Hintergrund von so einem Buch. Ich stelle das nicht in den Vordergrund. Das ist Know-how, das ist strukturelles Handwerkszeug. Das hat in meinen Augen im Hintergrund zu bleiben. Die Kollegen wissen das aus den Zeilen rauszulesen, dass das im Hintergrund ist. Für das breite Publikum ist wichtig, dass Lebensthemen traktiert werden und dass sie auf eine Weise behandelt werden, die sehr eingängig ist, die ihnen sehr nahe kommt, die an der Lebenswirklichkeit hautnah dran bleibt und die wirkliche Einsichten vermitteln kann über diese Lebenswirklichkeit. Das ist für mich letzten Endes der Maßstab und ich kann nur hoffen, dass der in den Büchern auch erfüllt wird.
Der Leser braucht also keine Angst zu haben, dass er von Fußnoten erschlagen wird, denn die gibt es gar nicht in dem Buch, sondern es gibt, wie gesagt, nur Verweise auf weiterführende Lektüre und die ist auch überschaubar. Also es kommt immer mal wieder vor, aber sie erschlägt einen auch nicht. Also es ist nicht gefüllt von Bücherhinweisen. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, dem Sinnthema. Sie untergliedern das in 4 Kategorien: körperlicher Sinn, seelischer Sinn, geistiger Sinn und dann transzendentaler Sinn. Wie unterscheiden die sich denn überhaupt, die verschiedenen Sinnsphären?
Es liegt mir sehr daran, dass hier zum ersten Mal diese Sinnsphären entwickelt werden. Ich habe nicht ein einziges Buch gefunden in der ganzen Geistesgeschichte, das den Sinn so von der Pike auf aufgefasst hat, nämlich von der Sinnlichkeit her, was unserer Lebenswirklichkeit ja auch sehr, sehr stark entspricht. Und woran wir am allerwenigsten denken, dass wir eigentlich sehr viel Sinn des Lebens gewinnen können aus der Sinnlichkeit. Die Sinne sind Sinne, weil sie sehr viel Sinn stiften, geben können, weil wir in ihnen sehr viel Sinn finden können. Die Gegenprobe ist immer in der eigenen Lebenswirklichkeit zu machen. Ja, ich behaupte zwar was, aber ich prüfe es selbst in der eigenen Lebenswirklichkeit und Sie mögen es in Ihrer Lebenswirklichkeit prüfen. Aber ich bin sehr sicher, wer ein gutes Essen genießt, stellt wiederum niemals die Frage nach Sinn. Wer ein tolles Musikstück hört, fragt nicht nach dem Sinn des Lebens. Aus guten Gründen, weil wir in diesen Zeiten, in denen wir starke sinnliche Erfahrungen machen, Sinn gewinnen. Meine Behauptung war, Sinn ist Zusammenhang, ist Beziehung. Wo ist hier der Zusammenhang? Wo ist die Beziehung? Die ist so einfach, dass wir sie alle übersehen. Ich habe sie auch lange übersehen. Die Sinne stellen einen Zusammenhang her zwischen uns und der Welt. Und zwar nur die Sinne. Leicht zu bemerken dadurch, wenn wir mal nur das Gedankenexperiment machen, dass wir die Sinne komplett verlieren. Ein schrecklicher Gedanke. Manche Menschen verlieren das Gehör, manche Menschen verlieren das Sehen. Das ist es dann aber auch für so gut wie alle Menschen. Was wäre, wenn wir auch noch den Geschmackssinn verlieren würden, auch noch den Geruchssinn und auch noch den Tastsinn? Also keinerlei sinnliche Erfahrungen mehr machen können. Und auf welcher Grundlage leben wir jetzt weiter? Wir leben nicht mehr weiter. Bestenfalls noch 2-3 Tage und dann sind wir tot. Wir können nichts mehr zu uns nehmen, wir können nicht mal mehr hier aus dem Raum finden. Es kann uns auch niemand an der Hand nehmen, wir spüren keine Hand, wir hören auch kein Wort. Es ist aus. So einfach ist das mit dem Sinn. Erstmal würde daraus resultieren, pflegen wir doch unsere Sinnlichkeit. Oder lasse ich sie hier und da brach liegen? Ich habe sie auch, ich bin ein Philosoph, ich habe sie reichlich brach liegen lassen und habe aufgrund dieser Überlegungen erst auch für mich vieles erst finden können. Dann auf der seelischen Ebene, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Zusammenhänge, die über Gefühle entstehen. Alles, was oberhalb der Gleichgültigkeit ist, gibt uns Sinn. Nur Gleichgültigkeit gibt uns keinen Sinn. Wenn wir gegenüber einem Menschen, gegenüber einer Sache, gegenüber einem Wesen gleichgültig bleiben, gibt uns das gar nichts. Erst wenn ein Minimum an Gefühl ins Spiel kommt, dann entsteht Sinn. Das geht auch im Negativen. Also wenn wir negative Gefühle gegenüber einem Menschen haben, zum Beispiel gegenüber einem Feind, kann das tatsächlich uns auch wieder Sinn geben, aber nicht alle Menschen mögen überhaupt darüber sprechen. Und dann auf der geistigen Ebene, der Zusammenhang, der hier entsteht, ist der, den wir in Gedanken fabrizieren. Und ich glaube, hier müssen wir auch sagen, fabrizieren, denn wir wissen in keinem einzigen Fall, wenn wir uns mit Gedanken Zusammenhänge erklären, wie ist etwas entstanden? Wozu ist das gut? Wie hängt die Macht in meiner Firma zusammen? Was für soziale Beziehungen gibt es dazwischen wem? Wozu dient die Arbeit, die ich mache? All das sind gedankliche Konstrukte, für die es in der Philosophie einen schönen Namen gibt, der mir lieb und teuer ist. Das ist Hermeneutik. Wir deuten die Dinge auf irgendwelche Zusammenhänge hin, die vielfacher Art sein können, die grundsätzlich falsch sein können. Und wir haben leider in keinem einzigen Fall die Möglichkeit, das hundertprozentig zu verifizieren. Das ist sehr misslich in einer Liebesbeziehung, denn Sie wissen, in einer Liebesbeziehung geht es häufig um die Frage, wie fühlst du dich? Ich fühle mich so und so, das ist aber nicht richtig. Tja, wie kann ich sowas sagen? Weil ich mir das einbilde, das kann nicht richtig sein. Ich kann es nicht sicher wissen, weil es geht um den anderen. Das Blöde ist aber, der andere kann es auch nicht sicher wissen, wie ihm selber ist. Denn er hat momentan einen subjektiven Eindruck und am nächsten Tag kann der Eindruck schon ein anderer sein, obwohl er nicht von einer Nacht zur anderen ein anderer geworden sein kann.
Bei all dieser Relativität, die ja auch herausgestellt wird, das heißt einmal, der Blick zurück durch die Epochen zeigt einem, wie vielfältig Beziehungen gestaltet sein können. Also auch zum Beispiel die Ehe und ihre Verbindlichkeit ist auch eine historische Größe und gab es vielleicht nicht immer. Es gab vielleicht eher immer wilde Ehen statt andere. Wie kann man angesichts dieser Offenheit, die da gezeigt wird, eine Ethik formulieren oder daran appellieren oder daran erinnern? Das heißt ja öfters, in diesem Buch wie so eine Art Leitmotiv, dass das Verhalten zu anderen, zu dem es abhängt von dem Verhalten oder zu dem Verhältnis, von dem Verhältnis, was man zu sich selber hat. Wie ist das gemeint?
Ethik wird heute vielfach verwendet, aber sehr selten wird gesagt, was der, der den Begriff verwendet, damit meint. Ich habe das schon in der Philosophie der Lebenskunst mal ausgeführt. Für mich ist die Ethik eine mehrfache. Und wenn ich von Ethik spreche, meine ich immer die Ethik 1 in meinen Augen. Das ist die Art des Verhaltens, zu der ein Mensch selbst findet durch seine Überlegung. Wenn ein Mensch also etwas bewusst macht, für sich selbst Gründe dafür hat, die er sich überlegt hat, dann ist das ein ethisches Verhalten. Wo ist der Unterschied zur Lebenskunst? Es gibt keinen. Das ist in meinen Augen Lebenskunst. Lebenskunst ist bewusste Lebensführung. Ich respektiere komplett, dass ein Mensch sagt, ich will aber nicht bewusst mein Leben führen. Kein Problem, es ist dein Leben. Mach damit, was du willst. Kann aber sein, dass du, wenn du in Schwierigkeiten kommst, doch noch mal ein paar Gedanken drauf verschwenden musst. Insofern glaube ich, dass es keine Alternative gibt zur bewussten Lebensführung, letzten Endes. Also ich meine mit bewusster Lebensführung nicht pausenlos nachdenken, um Gottes Willen. Das können allenfalls Philosophen und die auch nicht pausenlos. Aber sich ab und zu mal ein paar Gedanken zu machen. Was mache ich? Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Kindern? Ist das in Ordnung? Warum finde ich, das ist in Ordnung? Warum finde ich, das ist nicht in Ordnung? Wie kann ich das verändern? Die Schlüsse, zu denen ich damit dann komme, begründen eine Ethik des Umgangs mit Kindern. Insofern schreibe ich Ethik auch niemals fest. Ich sage an keinem Punkt, Ethik geht jetzt folgendermaßen, du verhältst dich gegenüber deiner Frau, deinem Mann so. Niemals. Sie sind freie Menschen, sie sind moderne Menschen, sie verhalten sich mit ihren Gegenübern so, wie sie wollen und wie sie die Reaktion aushalten. Denn das ist sicher, jedes unserer Verhalten hat Reaktion auf der anderen Seite und wir werden sowieso gezwungen sein, diese Reaktion in irgendeiner Weise wieder in das System einzuspeisen. Durch Überlegung, das war jetzt vielleicht nicht die richtige Umgangsweise, meine Frau anzuschreien. Eine gute Grundlage für die eigene Verhaltensweise scheint mir immer, deswegen kommt das immer mal wieder zum Vorschein, die sehr schlichte goldene Regel, die ich nicht erfunden habe, die es in allen Kulturen seit allen Zeiten gibt, wenn du dich jemandem gegenüber verhältst, überlege dir, ob du auch möchtest, dass man sich dir gegenüber so verhält. Wenn ja, okay. Wenn nein, dann ändere dein Verhalten. Das ist die schlichte goldene Regel. Mit der kommen wir sehr, sehr weit im Leben.
Sie haben an einer Stelle Ihres Buches, und nicht an einer Stelle, sondern das wiederholend geschrieben, dass Beziehungen auch atmen müssen. Und vorhin kam das schon mal. Was bedeutet das denn? Was ist damit gemeint?
Das scheint mir fundamental zu sein, dass Beziehungen atmen können, dass wir sie also nicht festlegen, wie sie zu sein haben. In Bezug auf die Liebe lässt es sich am schönsten zeigen. Wir sind nach wie vor geneigt zu glauben, Liebe müsse was mit Harmonie und Verständnis zu tun haben. Eine solche Liebe kann aber nicht atmen, denn sie wird festgelegt darauf, dass sie das sein muss. Und was ist, wenn sie dann was anderes ist? Und alle unsere reichliche Beziehungserfahrung zeigt uns, sie ist des Öfteren was anderes. Also es gibt ein Einatmen in Beziehungen und es gibt ein Ausatmen. Das Einatmen ist, so wie wir es auch organisch erfahren, wenn wir Luft holen, was geschieht? Wir fühlen uns wieder kräftig beim Einatmen. Und so ist es in einer Beziehung. Harmonie und Verständnis führen in der Tat dazu, dass wir Luft holen, dass wir wieder Sauerstoff genießen, dass wir uns wieder kräftig fühlen. Aber folgt daraus, dass wir jetzt die Luft anhalten sollten? Wir wissen, was passiert, wenn wir die Luft anhalten. Keine Sorge, Sie können das nicht. Die Natur hat ein Sicherungsinstrument eingebaut, das ausschließt, dass wir die Luft anhalten können. In Beziehungen machen wir das aber. Wir versuchen einzuatmen, so und jetzt wird die Zeit ausgeschaltet und jetzt bleibt es für immer so. Und was folgt daraus? Doch rutscht einem plötzlich ein dummes Wort raus. Und das verletzt den anderen. Und dann freut sich der andere, weil er mir jetzt vorwerfen kann, du hast die Harmonie zerstört. Mit diesem Wort hast du alles zerstört. Nein, müsste ich darauf antworten, ich habe nur ausgeatmet. Ich habe die Beziehung nur wieder zum Atmen gebracht. Und auf viele andere Dinge ließe sich das noch beziehen. Immer noch, was die Beziehung angeht, das ist ja das größte Problem für die meisten Menschen, dass sie mit Beziehung nicht gut zurechtkommen. Beziehung wird in aller Regel darauf festgelegt, dass die zwei, die zusammen sind, zusammen sein wollen. Sie werden sagen, was liegt näher? Aber das ist nur das Einatmen, zusammen zu sein. Und wie sieht das Ausatmen aus? Auseinander zu sein. Menschen können sich nur regenerieren, wenn sie mal für sich sind. Deswegen habe ich die drei Bücher über die Liebe, die ich nun geschrieben habe, beide, alle drei ziemlich dick, sehr überlegt begonnen mit einem Buch mit dem Titel »Mit sich selbst befreundet sein«. Das ist die Grundlage für jede Beziehung zu anderen. Das ist nicht meine Behauptung, das war die Behauptung, die ich gefunden habe bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik, also für Aristoteles ein Element der Ethik. Seither habe ich das in keiner Ethik mehr gefunden, in der ganzen Philosophiegeschichte nicht, bis heute nicht. Das wäre ein Desiderat, dass die Ethik die Beziehungen wiederentdeckt und ganz besonders die Beziehung zu sich selbst. Jeder kann das für sich selber in Erfahrung bringen. Wie können Sie denn mit einem anderen in der Beziehung umgehen, wenn Sie mit sich selber sehr stark beschäftigt sind?
Erläutere doch mal das Modell der Leopardenehe. Das kommt vor. Es gibt die Teleliebe, ne, die Leopardenliebe und das dritte Modell habe ich jetzt vergessen.
Aber
die
Leopardenehe heißt es sogar.
Leopardenehe, genau. Was ist die Leopardenehe?
Weil ich die Ehe nicht gerne festgelegt haben möchte darauf, dass es eine institutionalisierte Ehe ist, die ich selber auch führe. Aber den größten Teil der Menschheitsgeschichte gab es keine institutionalisierte Ehe, sondern eine wilde, freie Ehe. Frei, nee, das nehme ich zurück. Frei war in früheren Zeiten gar nichts. Aber eine wilde Ehe. Und wir müssen auch Menschen nicht reinreden. Wenn zwei zusammengehen, ist es ihre Sache, ob sie daraus eine Institution machen wollen oder ob sie das frei handhaben wollen. Die Leopardenehe hat dir besonders gefallen. Ich kann dir verraten, meiner Frau auch. Die Leopardenehe ist vielleicht das krasseste Beispiel für eine atmende Beziehung. Denn Leoparden, jedenfalls habe ich das so gelesen in einschlägigen Büchern, sind auf eine sonderbare Weise zusammen, nämlich dadurch, dass sie meistens auseinander sind und sich dann gelegentlich mal für ein Wochenende sehen und sich dann bis zu 60 Mal paaren und dann wieder auseinandergehen. Aber immer dasselbe Paar. Das schien mir der optimale Fall von Atmung. Insofern war meine Frau aufmerksam darauf, gefallen kann ich nicht wirklich sagen, aufmerksam darauf und ist seither gespannt, wie das konkret aussehen soll. Aber es hat die Beziehung noch nicht im geringsten in Frage gestellt.
Vielleicht wäre das ein guter Moment, mal ein Stück zu lesen.
Ja, ich habe viel unterstrichen, also müssen Sie aufpassen.
Ich meine, wenn jetzt die Aufmerksamkeit schon darauf ist, dann kann ich natürlich die Leopardenehe herausholen, aber ich hatte eigentlich an was anderes gedacht.
Mach mal einen Schnitt.
Ich würde gerne etwas ganz vom Anfang und ganz vom Ende des Buches vorlesen, weil ich habe das ganze Buch eingepackt in eine Rahmenerzählung aus dem eigenen Leben. Ein paar Schritte nur, der Tag war anstrengend. Tausend Dinge gehen mir noch durch den Kopf. Ich kann mich jetzt nicht einfach ins Bett legen. Nicht weit von meiner Wohnung strecke ich mich auf einer Wiese aus. In der grünen Stadt Berlin ist das möglich. Die vielen Lichter trüben den Blick in den Nachthimmel. Und doch ist es dieser Blick, der mich beruhigt. Schon als kleiner Junge habe ich ihn geliebt, als mein Vater mir die Sterne zeigte, den großen Wagen beispielsweise, der immer dort oben steht, als wäre er unverrückbar, obwohl jeder einzelne Stern mit unvorstellbarer Geschwindigkeit auf seiner eigenen Bahn durch die endlose Weite rast. Wer bin ich angesichts dieser Dimensionen? Wer sind wir Menschen? Wir leben auf einem Planeten, der uns als große, weite Welt erscheint. Aber aus der Perspektive der Sterne ist er nur ein verschwindend kleiner Punkt in der unendlichen Schwärze des Alls. Wir selbst sind völlig unsichtbar. Das Leben, das jeder Einzelne in dieser Welt, auf der Erde, in diesem Land, an diesem Ort, in seinem persönlichen Alltag lebt, ist für den Gang der Sterne belanglos. Was ist der Sinn unserer Existenz? Unter den eigenartigen Wesen, die die Evolution auf dem Planeten Erde im Laufe langer Zeiten hervorgebracht hat, erscheint dieses als das Eigenartigste. Der Mensch ist ein Wesen, das darüber nachdenkt, was ein Mensch ist. Kein anderes Wesen macht sowas. Endgültige Resultate liegen nicht vor, aber provisorische Auffassungen sind möglich. Ein Mensch ist ein Körper mit all seiner Sinnlichkeit, eine Seele mit gefühlten Energien, ein Geist mit einigem Reichtum an Gedanken. Eine Frage ist stets von Neuem, ob und wie Körper, Seele und Geist zu unterscheiden sind, wann genau das Menschsein beginnt, wann es endet. Nicht jeder Mensch ist fähig zur Reflexion und Selbstreflexion. Vielmehr sind Ungeborene, Demente und Menschen mit geistiger Behinderung dazu eingeschränkt oder nur potenziell in der Lage. Aber jeder muss mit sich und seinem Leben irgendwie zurechtkommen. Kein anderer kann ihm dies abnehmen. Jeder lebt auf irgendeine Weise mit anderen und sei es auf Distanz und muss auch diese Herausforderung meistern. Jeder ist in soziale und ökologische Zusammenhänge eingebunden, die er nicht beliebig verändern kann. Darüber hinaus in eine kosmische und vielleicht transzendente Welt, die er nicht wirklich durchschaut. Und dann komme ich durch das Buch hindurch am Beginn jedes Kapitels auf diese Grundsituation zurück. Und versuche dann, das Thema des Kapitels an diesem Beispiel zu entfalten. Und ganz zum Abschluss des Buches wieder. Ich liege noch immer auf der grünen Wiese inmitten der großen Stadt. Blicke in den Nachthimmel über mir und fühle grundlosen Frieden in mir. Wenn es Gott gibt, denke ich, dann ist dies sein Anblick. Den Sternenhimmel zu betrachten, ist selbst eine Art von Gottesdienst. Wie bei jedem Anblick ist das Eigentliche jedoch unsichtbar. Die Energie, in diesem Fall die Energie, die die Sterne bewegt, sie auflodern lässt und wieder auslöscht, in Zeiten, die jenseits jeder menschlichen Erfahrung liegen. In jedem Gedanken, den ich denke, in jeder Empfindung, die mich bewegt, ist diese Energie wirksam. Diesem einen entstammt alles, auch Körper, Seele und Geist des Menschen, und diesem einen strebt alles zu. Jedenfalls ist dies die Bedeutung der Rede vom Universum, das seinerseits nur eine von zahllosen kosmischen Möglichkeiten darstellt, wenn der Theorie von Pluriversen Glauben zu schenken ist, die das bisher bekannte und womöglich endliche Universum noch unendlich überschreiten. So denke ich jedenfalls. Ob das die Wahrheit ist, weiß ich nicht. Was ist der Mensch? Ein Wesen, das in konzentrischen Kreisen lebt. Ich bewohne nicht nur den Ort, an dem ich lebe, und nicht nur den Planeten, der mir das Leben ermöglicht, sondern auch den Kosmos, den ich an Bord des Raumschiffs Erde durchquere. In nächtlichen Gedanken setze ich mich in Bezug zu diesem weitestmöglichen Kreis des Lebens. Und zugleich lebe ich im engsten Kreis der Beziehungen, im Umgang mit mir selbst und im liebevollen, freundschaftlichen und kollegialen Umgang mit anderen, ohne den kein Leben möglich ist, vor allem dann, wenn das Leben schwer wird, zu schwer zu bewältigen für einen allein. Bejahende Beziehungen ermöglichen mir, im Leben Sinn zu sehen und dem Leben Sinn zu geben. Funktionale Beziehungen sorgen dafür, dass vieles in diesem Leben einfach nur funktioniert, auch wenn es lieblos erscheint und allenfalls rationalen, keinesfalls emotionalen Sinn vermittelt. Ärgerliche Beziehungen und gehässige Auseinandersetzungen und Ausschlüsse kann ich nicht restlos vermeiden. Das ganze Spektrum des Lebens ist auch erfahrbar beim Leben über den engsten Kreis hinaus, an allen Orten, an denen Menschen arbeiten, sich begegnen, miteinander und gegeneinander ihr Leben bewältigen, auch ohne sich persönlich zu kennen, etwa in Schulen, Behörden, Betrieben, Krankenhäusern. Auch für dieses Leben mit anderen und der Welt brauchen Menschen Lebenskunst. Aber das ist ein Thema für morgen. Für heute habe ich mich müde gedacht und kann mich schlafen legen. Eingebettet in den Sinn, der mir in der befremdlichen Weite des Alls ein vertrautes Zuhause gibt.
Ich denke, wir können in der zweiten Runde jetzt auch langsam das Mikrofon einschalten.
Also noch können Sie sich nicht schlafen legen.
Ja. Und ich, wenn es mir gestattet ist, will ich an dieser Stelle eine erste persönliche Nachfrage stellen, weil es ist der unwahrscheinlichste Zufall mir gestern Abend begegnet. Ich lese gerade mich durch Hermann Hesses essayistisches Werk. Ich bin jetzt im vierten Band von 10 und bei 1927 und lese gestern Abend die Geschichte, wie Hermann Hesse im Zug nach Zürich fährt und dort jemanden Bekanntes trifft und sich mit ihm unterhält und dann vor der Aussicht, gemeinsam auszusteigen in Zürich, gemeinsam zu laufen und sich weiter gemeinsam zu unterhalten, eine solche Panik entwickelt, ja, dass er schnell aussteigt aus dem Zug, irgendwo, er rennt auf die Wiese und legt sich auf den Rücken und starrt in den Himmel. Und ich dachte, es ist ja wie bei Wilhelm Schmid. Das Erste, was allerdings bei Hermann Hesse passiert, ist, dass ihm einfällt, dass er gar nicht weiß, wo er ausgestiegen ist, aber sagt er, okay, ich laufe ja da wieder zurück, da werde ich schon sehen, wie die Station heißt. Und er stellt sich auch nicht die Frage, was ist der Mensch oder was ist der Sinn, sondern er legt sich hin und, ich fasse jetzt kurz, endlich allein. Dieses Buch hat eine andere Tendenz. Ja? Also bei Hermann Hesse ist das mit Bosheit, Witz, Ironie, Selbstzweifel, schamloser Ausstellung auch der eigenen sozialen Inkompetenz verbunden. Hier, das hat man auch an diesen Passagen gemerkt, wird die Überlegung immer und das Überlegen immer auf dieses Beziehungshafte hingelenkt. Das makrokosmisch, mikrokosmische. Aber die Beziehung ist das, was sozusagen Leben ausmacht. Ja? Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich das gestern so dachte. Jetzt legen sich offensichtlich in meinen Büchern, die ich lese, alle Leute auf den Rücken und gucken in den Himmel. So. Aber mir ist dann eben auch nochmal vorgekommen, dass, und da wollte ich vorhin ja schon drauf hin, du hast eine Stelle, wo du über die Bosheit, eigentlich glaube ich, müsste es heißen Boshaftigkeit, redest, über die Engländer und ihren zynischen Witz und so etwas, ihren bitteren Humor oder so etwas. Gefällt dir das? Kommst du damit zurecht oder? Wird das eher fremd?
Öffentlich versuche ich das zu vermeiden, aber im Privaten kann ich sehr boshaft sein und liebe die Bosheit, vor allem die, die ich selber austeile. Natürlich sollte jeder, der austeilt, auch in der Lage sein, einzustecken. Da muss ich eher noch dran arbeiten. Gut, aber Bosheit, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Warum ist sie so schön? Weil sie das Liebevolle konterkariert. Bin tief davon überzeugt, dem Leben Sinn geben. Die Frage ist ja auch, was ist Leben? Auch darüber gibt es an anderer Stelle sehr ausführliche Erörterungen. Eine Grundstruktur des Lebens scheint mir Polarität zu sein. Durchgängig, überall und immer. Polarität heißt Gegensätzlichkeit bis zur Widersprüchlichkeit. Also, dass es nicht nur Freude im menschlichen Leben gibt, sondern immer auch Ärger. Dass es nicht mehr nur Liebe gibt, sondern eben auch Hass. Nun ist Hass natürlich eine problematische Angelegenheit, einfach deswegen, weil Hass da sehr zerstörerisch werden kann, sowohl für den, der ihn hat, wie für den, der davon betroffen wird. Und ich habe überlegt, gibt es nicht ein menschliches Verhalten, das am Rande des Hasses ist, aber so zivilisiert, dass es nicht destruktiv wird. Und da bin ich fündig geworden bei der Boshaftigkeit und bei der Bosheit. Das ist eine Methode, böse mit anderen umzugehen, die noch im Zaum gehalten werden kann. Also von der Bosheit ist noch niemand gestorben. Tut zwar weh, soll ja auch, soll pieksen, eventuell auch verletzen, aber eben nicht töten. Und dann dachte ich mir, das gehört auch zu menschlichen Beziehungen. Das ist auch etwas, was uns Sinn gibt, weil auf die Weise auch ein Zusammenhang entsteht. Zwar unwillentlich, aber er entsteht. Denn der, gegenüber dem ich boshaft bin, eins lässt sich sicher sagen. Gleichgültig ist er mir nicht. Denn wenn er mir gleichgültig wäre, würde ich ihn ignorieren. Tue ich aber offenkundig nicht, also gehe ich eine Beziehung ein. Und der Gewinn dieser Beziehung ist, ich habe hier eine negative Beziehung, die, wenn ich sie erfahre, positive Beziehungen noch wertvoller macht. Gerade dann, wenn ich Hass erfahre, im Betrieb meinetwegen oder wo auch immer, bei bösem Publikum, aber das kommt so gut wie nie vor, umso lieber fahre ich nach Hause, da kann ich Liebe genießen. Die kann ich eigentlich immer genießen, nur zu anderen Zeiten ist das normal. Aber jetzt, wo ich angefeindet worden bin, finde ich das großartig, dass zu Hause so eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Also das verdanken wir auch noch den negativen Beziehungen und der Boshaftigkeit. Leben ist polar. Ich weiß, es gab ganze Systeme, die die Menschen gegründet haben, Polarität aufzuheben. Das Christentum im Wesentlichen außerhalb der Welt, aber auch der Sozialismus im Wesentlichen innerhalb der Welt. Beide Systeme sind mit diesem Anliegen gescheitert. Und wir alle wissen aus Erfahrung, wenn wir zu Hause Verhältnisse zu realisieren versuchen, die das Negative ganz und gar ausschalten, es ist noch keinem einzigen Menschen gelungen. Merkwürdigerweise gerade denen nicht, ich habe da schon viel Erfahrung sammeln dürfen im Umgang mit Menschen, wenn jemand besonders euphorisch davon spricht, wie großartig das ist, wie man sich verstehen kann und wie viel die Liebe wert ist und so, da werde ich ganz hellhörig, weil ich weiß schon, wie es bei dem zu Hause aussieht. Je mehr auf der einen Seite aufgetankt wird, desto mehr kommt eben die andere Seite zum Vorschein. Während diejenigen, die das Ganze etwas eindampfen und maßvoller handhaben, die haben halt dann auch maßvollere negative Verhältnisse.
Ja, Sie können ja in jedem und allem offenbar Sinn sehen, sowohl in der Feindseligkeit oder Bosheit, als auch im Tod, als auch darüber hinaus. Also das letzte Kapitel befasst sich vor allen Dingen damit. Also ich denke, das hat auch mit Ihrer seelsorgerischen Arbeit zu tun, dass Sie da besonderen Augenmerk drauf gelegt haben, auch der Trost. Das ist, scheint mir so eine säkularisierte Form der einer bestimmten Art von Religiosität zu sein, die Sie auch wieder hier mit reinbringen, die nicht ausgespart werden soll. Warum? Und warum, vielleicht noch eine zweite Frage, warum fällt es uns denn so schwer, wenn das ja offenbar alles mehr oder weniger auf der Hand liegt, es tatsächlich zu realisieren, den Dingen Sinn zu verleihen? Das war ja sozusagen die Ausgangsthese. Die Moderne hat an Sinn eingebüßt, ist haltlos, Gott ist tot und jetzt kommt sozusagen eine säkularisierte Variante dessen wieder. Warum?
Seelsorge ist keine Erfindung der Theologen und hat mit Religion gar nichts zu tun. Seelsorge ist eine Erfindung von Sokrates. Der griechische Begriff dafür ist Epimeleates Psychäs. Und so ist die Seelsorge auch jahrhundertelang gehandhabt worden. Menschen im philosophischen Gespräch zu befähigen zur Sorge für sich selbst, hat überhaupt nichts mit Transzendenz oder Religion zu tun. Und dann kamen die Kirchenväter ab dem 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Und die Kirchenväter waren hochgebildete Philosophen. Ich kenne diese Geschichte mittlerweile etwas eingehender, weil ich habe auch über 10 Jahre hinweg eine Gastdozentur in Georgien gemacht, in Tbilisi, und habe mit den Studenten dort und mit den Kollegen dort die frühen Kirchenväter erarbeitet. Denn das hat mich lange schon interessiert. Wo ist die Philosophie geblieben? Sie ist im Christentum geblieben und die Hypothese, die ich von vornherein hatte, sehr naheliegend, dass alle die antiken philosophischen Begriffe, insbesondere die Lebenskunstbegriffe, eins zu eins eingewandert sind in das frühe Christentum, hat sich bestätigt. Genauso hat das stattgefunden. Der Begriff Epimeleates Psychäs, Sorge für die Seele, wird von den frühen Kirchenvätern übernommen. Vom ersten, Clemens von Alexandrien, ohne Abstriche. Hat das genauso sokratisch wieder verstanden. Beim zweiten Origenes schon mit der großen Abwandlung, weil natürlich die Kirche, die es da dann schon gegeben hat, Mitglieder brauchte und da war es nicht so günstig, den Menschen zu sagen, ich befähige dich zur Sorge für dich selber, mach was du willst. Sondern es war günstiger, denen zu sagen, du bist gar nicht fähig, dich um dich selber zu sorgen, überlass das mir. Ich führe dich zuverlässig, kommt jetzt eine neue Zielstellung ins Spiel zum ewigen Heil. Der Begriff bleibt genauso stehen, Epimela tes Psyches, die ersten Kirchenväter sind griechischsprachig, und spätestens bei Basilius dem Großen im 4. Jahrhundert nach Christus ist die Seelsorge um 180 Grad umgedreht und so ist sie dann auch bis ins 20. Jahrhundert geblieben. Deswegen heute also das Missverständnis, Seelsorge habe irgendwas mit Christentum und mit Religion zu tun. Ich habe in dieser Klinik philosophische Seelsorge betrieben und das heißt sokratische Gespräche geführt, nichts weiter. Ich bin aber auch darauf aufmerksam geworden und interessiert hat mich das sowieso schon lange. Darf man denn alles das, was über das menschliche Leben hinausgeht, allein den Theologen überlassen? Denn wir können ja nicht ausschließen, dass es etwas gibt, was über das menschliche Leben hinausgeht. Nur moderne Menschen sind sehr stark überzeugt davon, dass da nichts mehr ist, das blanke Nichts. Aber nicht ein einziger kann das wissen, denn wir können ja nicht rübergehen und wieder zurückkommen und dann sagen, also da ist nichts oder da ist etwas oder dergleichen. Auch diejenigen, die sagen, da ist nichts, glauben das nur, sind also auch tief religiös, sofern Religion immer was mit Glauben zu tun hat. Nur dass moderne Menschen glauben, dass sie nichts mit Glauben zu tun hätten. Aber das stimmt nicht. Also ich wollte gerne eine Form finden, über die ich viele Jahre gebrütet habe. Wie kann ich sprechen von einem über das menschliche Leben hinaus, ohne Rückkehr zu einer etablierten Religion? Und in diesem Buch habe ich den Versuch unternommen, das mögen Sie selber beurteilen, ob das gelungen ist. Ich behaupte also nicht, es gibt ein darüber hinaus. Das weiß ich positiv genauso wenig, wie ich es negativ wissen kann. Ich halte es nur sehr leicht für möglich, dass es ein darüber hinaus gibt. Was stelle ich mir vor unter dem darüber hinaus? Ich stelle mir darunter vor, dass es die Energie sein könnte, die unser ganzes Leben ja auch trägt und die mit dem Tod aus unseren Körpern weggeht. Die aber, wenn man dem Energieerhaltungssatz Glauben schenken darf, nicht in nichts sich auflösen kann. Dann gibt es etwas in unserem Leben, das tatsächlich unsterblich ist. Wenn, vorausgesetzt, die Argumentation stichhaltig ist.
Das bleibt nichts.
Das ist eine Überlegung, die es mir wert scheint, angestellt zu werden und dann selbstverständlich zu respektieren, dass Sie sagen, für mich gilt diese Überlegung aber nicht. Es handelt sich hier um eine absolut intime Angelegenheit jedes Menschen. Das muss also und möge auch jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Eine andere Überlegung zielt darauf, ist es klug anzunehmen, dass danach nichts sei? Also eine reine Frage der Klugheit, fern von jeder Wahrheit, eine reine Frage der Klugheit, wenn ich bin nun mittlerweile auch 60 geworden und kalkuliere mittlerweile, was hast du noch so vor, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch und muss also zur Einsicht kommen, selbst wenn du 120, 130 würdest, hast du keine Chance, dieses Programm zu erledigen. Das ist für etliche Menschen, wie ich schon in Erfahrung gebracht habe, ein Anlass zur frühen Verzweiflung und böse werden gegenüber dem Leben, das blöderweise so eingerichtet ist, dass es irgendwann endet. Und sie geraten in Lebensstress. Jetzt aber los, in die verschiedensten Ecken noch zu rennen. Oder ist es klüger, anzunehmen, nur anzunehmen, da kommen noch etliche Leben hinterher. Und was ich nicht in diesem Leben erledige, erledige ich in einem der nächsten Leben. Das ist eine Annahme, die niemand bestreiten kann, weil es ist ja nur eine Annahme. Es handelt sich nicht um die Behauptung einer Wahrheit. Wenn ich das annehme, und ich nehme das mittlerweile für mich an und stelle fest, der Lebensstress lässt deutlich nach. Natürlich können Sie mir entgegenhalten und sagen, und was ist dann, wenn es dann doch nicht so ist? Ja gut, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich habe ein gutes Leben gehabt.
Das klingt ja jetzt schon nach einem sehr schönen Schlusswort. Ich will aber trotzdem vielleicht einen humoristischen Teil noch anschließen. Auf der Seite 332, 333 dieses Buches finden Sie Aussagen über die Liebe zu Büchern. Und was mich sehr erstaunt hat, ist, dass auf der linken Seite, der Seite 332, die Liebe zu Büchern in der klassischen Form bekannt wird, was ich ihm auch jederzeit hätte unterstellen wollen. Und aber auf der rechten Seite, bitte schlage es auf, Seite 333, steht ein Satz über die Erotik des E-Books. Nur um auch zu zeigen, es gibt ja dieses Kapitel.
Die Sinnlichkeit des E-Books.
Die Sinnlichkeit, wie heißt es? Ja, wie heißt der Satz?
Sinnlichkeit. Willst du dem selber
Ja, fragen? Ja, nur diesen Ansatz.
Im 21. Jahrhundert wird der Körper des Buches, dem über Jahrhunderte hinweg so viel Liebe zuteil wurde, durch das E-Book ergänzt und ersetzt. Begleitet von Befürchtungen, das sinnliche Erlebnis des Buches könne damit in Vergessenheit geraten. Aber das elektronische Buch gewinnt seine eigene Körperlichkeit und Sinnlichkeit und vermag die seelischen, geistigen und transzendenten Ebenen des Sinns zu bewahren. Schon aus diesem Grund kann ihnen gleichfalls Liebe zuteil werden. Auch virtuell ist es möglich, mit jedem Satz tiefer in eine andere Welt hineinzugleiten, sich darin wie beim Blick in die Augen eines anderen zu verlieren und sich mit dem letzten Satz plötzlich wieder auf die eigene Wirklichkeit zurückgeworfen zu fühlen.
Ich will es nur mal zeigen, um anzudeuten, in welche sozusagen Sphären das Buch vordringt, das durchaus mit dem kleinen theologischen Touch oder mit diesem Jenseitsgedanken endet. Es gibt auch Ausführungen über Facebook und die Unmöglichkeit, mit so vielen Menschen befreundet zu sein.
Und über Twitter.
Und über Twitter ist wirklich alles drin. Wenn es jetzt aus Ihrem Kreise keine Frage mehr gibt, gibt es eine? Wir lassen das gerne zu, wir haben ein Mikrofon.
Bitte melden.
Will aber jetzt niemand. Ist man hier nicht so gewohnt, hier hört man zu.
Hier ist eine.
Ja.
Ist eine
ja? Bitte, da ist dahinter ein Mikrofon. Sonst
aber vielleicht können Sie auch so laut sprechen.
Nein, hier, wir müssen auch aufnehmen. Ach, deswegen, ja. Hier, komm. Es geht. Nee, da kommt's.
Geht's jetzt?
Ja,
wunderbar.
Ja, okay.
Ja, guten Abend erstmal. Also meine Frage ist folgende. Am Anfang haben Sie gesagt, um dem Leben Sinn zu verleihen, bedienen wir uns sozusagen unserer Sinne, Gefühle. Ja, ist ja schon in der Sprache eigentlich angelegt. Also das, was wir fühlen, fühlen wir ja mit unseren Sinnen. Ja. Und kommen aber am Ende doch wieder auf Glauben. Also eigentlich wieder eine Kopfgeschichte. Und ich denke, das ist so meine private Erfahrung, dass die Leute, die sagen, da gibt's nichts, was kommt, das ist eigentlich gar keine Kopfleistung, sondern die haben eben nicht das Bauchgefühl. Die sagen, ich fühle einfach nichts. Ich fühle da nur ein Loch sozusagen oder nichts. Also die würden, natürlich, wir bedienen uns alle des Wortes Glauben. Ich glaube, da ist was oder es ist klug, darüber nachzudenken, ob da was sein könnte. Aber am Ende ist das eine Gefühlssache und gar nicht unbedingt eine Kopfsache, obwohl natürlich Generationen von Philosophen und Theologen und was ich da immer versucht haben zu beweisen, dass da noch was kommen könnte oder nicht kommen könnte. Und also das wäre die eine Frage und in dem Zusammenhang noch eine zweite Sache. Sie haben auch die goldene Regel kurz angesprochen in Bezug auf Beziehungen, nicht? Brachten selbst das Beispiel, Mann schreit seine Frau an oder sowas in der Art, war da jetzt, hatten Sie da kurz gebracht. Nun ist die zweite Frage halt die, das würde ja voraussetzen, dass die Sinne, also die Wahrnehmungen bei allen Menschen mehr oder weniger gleich sind. Aber es ist wiederum seit den 70er Jahren bewiesen, dass Frauen zum Beispiel ein viel schärferes Gehör haben als Männer. Das Einzige, was Männer besser können, ist Tierstimmen differenzieren. Das ist ein Überbleibsel aus der Urzeit, also aus der Jagdzeit. Ansonsten sind Frauen die besseren Hörer. Und das wiederum hat zur Folge, dass Frauen sagen, warum schreist du mich an, wenn der Mann sagt, ich rede doch bloß laut. Und da geht schon wieder das Missverständnis los. Und das ist eine durch Sinne oder Sinneswahrnehmung begründetes Missverständnis. Ja.
Bewiesen ist eigentlich niemals zu irgendeinem Zeitpunkt irgendetwas. Da sollten wir ganz, ganz vorsichtig sein. Ich spreche auch über Unterschiede zwischen Männern und Frauen, damit wir vielleicht manches besser verstehen können. Aber gründe mich dabei lieber auf Beobachtung als auf Beweise, weil Beweise gibt es in diesem Fall nicht. Selbst das, was moderne Menschen für den schlüssigsten Beweis halten, nämlich jetzt ist das wissenschaftlich erwiesen, bin seit vielen Jahren in der Wissenschaft selbst tätig. Ich traue nicht einer einzigen wissenschaftlichen Untersuchung, weil ich ganz gut weiß, auf welchen Grundlagen sie aufruht. Dass sie zum Beispiel auch bezahlt werden muss. Und dummerweise färbt die Bezahlung immer ein bisschen auf das Ergebnis ab. Auch das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Also insofern, wir haben nichts Besseres als Wissenschaft. Wir müssen sie gebrauchen. Aber als Philosoph möchte ich darauf drängen, dass wir sie immer mit Zurückhaltung und Vorsicht gebrauchen. Also auch in der Paardiskussion, die ja nie zu vermeiden ist. Wenn wir dann solche Indizien ins Spiel bringen, gleich dazusetzen, ist mir aber klar, das gilt nur bis zur nächsten Untersuchung, die dann deutlich zeigt, dass die bisherige Annahme, dass Frauen das Doppelte und Dreifache an Geruchsrezeptoren in der Nase haben, dass das jetzt doch nicht genau stimmt, weil man damals falsch gezählt hat. Alles möglich. Das Wichtigste, was in solchen Diskussionen immer eine gute Grundlage ist, ist, ich versuche, dich zu verstehen. Erzähl mir von dir, damit ich versuchen kann, dir zu folgen und umgekehrt. Wenn wir das halbwegs schaffen, dann gibt's manchmal eine Ahnung von Nähe.
Ja, also ich fand das sehr, sehr interessant, sehr, sehr, sehr nährend, was Sie auch so berichtet haben. Andererseits lassen Sie uns dann auch wieder im Regen stehen, weil Sie eben keine Anleitung geben, wie man das Leben wirklich meistern sollte. Aber was ich jetzt nochmal ganz konkret fragen möchte, Sie hatten vorhin dieses Beispiel gebracht mit dem Trinker, der also links und rechts im Straßengraben landet und eigentlich versucht, in der Mitte zu gehen. Und ich habe da so ein Zitat im Kopf von Ovid, was ich immer mal wieder vorhole. In der Mitte wirst du am sichersten gehen, und das versuche ich auch immer so ein bisschen anzustreben. Das haben Sie jetzt etwas ins Wanken gebracht. Wenn Sie nochmal konkretisieren könnten, also das Ziel, so habe ich Sie auch verstanden, das Ziel ist natürlich auch des Trinkers, dass er irgendwo da sicher geht, aber er schafft es eben nicht. Und unser Ziel ist es ja auch in der heutigen Zeit, in der etwas schnelllebigen Zeit, irgendwo eine gewisse Sicherheit zu haben, auch in dem, was Sie als Lebenskunst so schön beschreiben. Ja, vielleicht haben Sie noch ein, zwei Beispiele oder Ideen, wie man sich dort etwas sicherer machen kann. Und das Zweite, was ich gerne noch fragen möchte, in einem Buch von Schmidbauer, glaube ich, war das, da ging es auch um den Sinn des Lebens, habe ich die Idee dort sehr plastisch gefunden, dass er sagt, ja, diese Sinnsuche, die macht irgendwie gar keinen Sinn, sondern der Sinn ergibt sich selbst aus dem Leben oder aus dem Lebenslauf. Das fand ich auch ganz, ganz eindrücklich. Vielleicht haben Sie da noch ein, zwei Ideen dazu.
Man soll den Psychologen nicht die philosophischen Themen übergeben. Da kommt Unsinn dabei raus. Natürlich können wir am Sinn arbeiten. Die Frage ist, was darin zu sehen ist. Und vielleicht hat der Schmidbauer daran noch nicht genügend darüber nachgedacht. Wenn Sinn in Beziehung zu sehen ist, dann kann ich sehr wohl daran arbeiten. Jede Menge. Insofern gebe ich zwar keine Anweisung fürs Leben, aber Anleitung sehr wohl. Die Anleitung, wenn du Sinn im Leben suchst, guck mal dich in deinen Beziehungen um. Welche sind es, die dir Sinn geben? Welche sind es nicht? Nach welchen kannst du suchen? Was kannst du selbst dafür tun? Das Einzige, was ich nicht tun kann, ist sie an die Hand nehmen und sie in diese Beziehungen reinführen. Das geht dann nicht mehr. Und ich kann auch keine Anweisung aussprechen, was sie dann, welche Dialoge sie da drin führen sollen. Das ist dann doch mehr der eigenen Urteilskraft überlassen. Und wenn sie nach Sicherheit im Leben suchen, die können Sie wahrscheinlich nicht finden. Jedenfalls nicht im modernen Leben. Das moderne Leben gründet darauf, dass alles fundamental unsicher ist. Hier bin ich allerdings sehr stark der Überzeugung, das ist nicht neu, das ist nicht wirklich genuin modern, das war immer schon so, auch nicht nur im menschlichen Leben, das können wir auch im Leben der Tiere sehen. Kein Hase auf dem Feld kann sicher sein, dass im nächsten Moment nicht der Mäusebussard runterkommt. Insofern ist es konstruktiv für das Leben, dass es ungewiss ist. Und ich möchte sagen, nichts daran ist zu bedauern. Das genau ist das, was das Leben außerordentlich spannend macht, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Immer wieder neu aufpassen zu müssen, immer wieder neue Dinge verstehen zu suchen und niemals sich zurücklehnen zu können und zu sagen, jetzt habe ich alles getan. Und ich bin sehr sicher, kämen Sie jemals in die Lage, dass Sie für eine gewisse Zeit sich zurücklehnen könnten, jetzt ist alles getan. Sie wären der Erste, der bei Zeit wieder aufspringt und fragt, wo ist die nächste Herausforderung?
Ja, doch nochmal zum Titel Ihres Buches. Sie hatten es ja jetzt gesagt, der Psychologe wüsste es nicht, aber Adorno sagt zum Beispiel, Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach.
Leben, das Sinn hätte?
Hätte, fragte nicht danach.
Er fragt nicht danach.
Nein, das ist die Sentenz von Adorno. Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Also es ist etwas Gegebenes.
Verstehe. Bei Adorno ist es immer ein bisschen kompliziert. Man muss immer so hinten nach vorne denken. Man nennt das Dialektik.
Ja, Philosophie.
Ja, aber der Satz ist stimmig. Das sehe ich auch so. Wir haben nur einen Begriff für Sinn, weil wir keinen Sinn haben. Hätten wir keinen Begriff für Sinn, dann würden wir keine Frage danach haben. Das gilt wahrscheinlich für nahezu alle unsere Begriffe. Alle Begriffe sind an einer Fehlstelle angesiedelt, weil wir Fragen offen haben. Ich träume auch nicht davon, und darüber spreche ich in diesem Buch selbstverständlich auch, ich träume nicht davon, dass wir eine Zeit erreichen, die vollkommen Sinn erfüllt ist. Ich könnte mir so eine Zeit nur als eine totalitäre Zeit vorstellen, wie es sie in diesem Land ja auch schon gegeben hat. Es ist ein unangenehmer Gedanke, aber ich fürchte, wir müssen ihn denken. Die Nationalsozialisten haben, was sie getan haben, nicht aus Sinnlosigkeit getan, sondern ganz im Gegenteil, aus voller Erfülltheit von Sinn. Deswegen ist Sinn auch gefährlich. Wir haben darüber bisher nicht gesprochen, aber im Buch wird das sehr wohl angesprochen. Sinn kann gefährlich werden, nämlich genau dann, wenn wir zu viel Sinn sehen. Insofern kommt auch hier das Moment des Maßes ins Spiel. Wir brauchen das richtige Maß an Sinn. Und das richtige Maß ist auch hier nicht das Mittelmaß, sondern dass wir Zeiten erleben, in denen wir übererfüllt sind von Sinn und dann wieder Zeiten erleben, in denen wir totale Sinnlosigkeit erleben und schier verzweifeln. Wenn unser Leben dazwischen hin und her geht, dann atmet unser Leben gut und wir sind auf genau dem richtigen Weg.
Vorhin kam die These auf, dass Freiheit, so wie wir sie jetzt haben heutzutage, dem Sinn entgegenstrebt. Also wir haben so viel Freiheit, sogar zu viel Freiheit und dadurch geht uns Sinn verloren. Und ich möchte Ihre Meinung dazu wissen, warum wertschätzen wir Freiheit so viel mehr als Sinn?
Das war die Antwort, die auch offen geblieben ist auf Ihre Frage nach diesen verschiedenen Modernen, Vormoderne, Moderne und andere Moderne. Vormoderne scheint mir eine Zeit gewesen zu sein, für uns gewesen zu sein, für die meisten Kulturen auf der Welt Gegenwart, dass wir das nicht vergessen. Nicht der ganze Planet ist modernisiert, das wird er in 100 Jahren sein, aber aktuell sind etwa 25% des Planeten modernisiert. Und die anderen Kulturen leben in einer Vormoderne nach wie vor. Vormoderne heißt, es gibt feste Beziehungen, aus denen der Einzelne nicht raus kann, die er sich aber auch nicht selber suchen muss. Er wird reingeboren in Beziehungen, auch reingeboren in Beziehungen der Religion, der Tradition, der Konvention und er hat zu bestimmten Menschen ganz genau definierte Beziehungen. Die kann er nicht verletzen. Wenn er es tut, wird er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und das kann sein sozialer Tod oder eventuell auch wirklicher Tod sein. In der Wüste, wenn jemand ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft, ist es der wirkliche Tod. So war das in unserer Kultur auch, bis ins 18. Jahrhundert hinein, teilweise auch noch gut darüber hinaus. Und dann traten im 18. Jahrhundert Menschen auf, die nannten sich Aufklärer, die den Ehrgeiz hatten, diese vormodernen Verhältnisse zu verlassen. Warum? Weil sie diese Verhältnisse für verantwortlich hielten für Hunger, Elend, Krankheit, Not, die in einem Maße damals auch in unseren Breitengraden vorhanden waren, wie wir das heute in der dritten Welt sehen. Dritte Welt war mal hier. Und dass sie nicht mehr hier ist, ist der Bewegung zu verdanken, die Aufklärer in Gang gesetzt haben. Aufklärer, das waren in der Hauptsache Philosophen, die Sie alle mit Namen kennen, weil die heute noch im Schulunterricht durchdekliniert werden. Kant, Herder, Rousseau, Hume und wie sie alle heißen. Also der Versuch, bald kam der Begriff dann ins Spiel, eine Moderne ins Werk zu setzen. Leitspruch dieser Moderne sollte Freiheit sein. Unter Freiheit wurde verstanden Befreiung von Zwangsverhältnissen, der Religion, der Tradition, der Konvention. Also nicht mehr von den Eltern vermählt zu werden, mit der Maßgabe bis ans Ende deiner Tage keine Chance, diese Beziehung wieder zu lösen. Egal, was in dieser Beziehung geschieht. Moderne, also aufruhend auf den Begriff der Freiheit, zerschlägt Beziehungen. Die notwendige Folge ist der Verlust von Sinn. Wenn die These stimmt, in Beziehungen liegt Sinn, dann gilt für die Vormoderne, es war ein Sinn, der selbstverständlich da war, ohne dass der Einzelne irgendwas dafür tun konnte und auch nicht dagegen. Deswegen gibt es auch keine Frage nach Sinn vor der modernen Zeit. Die Frage ist unbekannt. Soweit Philosophen sie gelegentlich gestellt haben, wie zum Beispiel Aristoteles, ist das begrenzt auf den ganz kleinen Zirkel von Geistesarbeitern und meistens meinen die damit auch nur einen ganz bestimmten Sinn, nämlich den teleologischen Sinn, der, wie ich glaube, im Buch zeigen zu können, eine klitzekleine Ecke des Sinns besetzt. Nicht unwichtig ist, aber nur eine klitzekleine Ecke. Befreiung von war unter Freiheit verstanden worden. Heute lernen Philosophiestudenten im ersten Semester, das ist nur die Hälfte der Freiheit. Die sogenannte negative Freiheit. Wo ist die andere Hälfte? Die bleibt noch zu entdecken. Die Moderne ist eine Freiheit im Sinne von Freiheit von Befreiung. Deswegen auch die vielen Befreiungsbewegungen bis hin zur sogenannten Emanzipation. Sogenannten, weil es ist eine der vielen Befreiungsbewegungen und bis vor wenigen Jahrzehnten war unter Emanzipation noch was ganz anderes verstanden worden. Mittlerweile ist es nur noch, in Anführungszeichen nur noch, Emanzipation der Frau, Befreiung von Zwangsverhältnissen, die immer noch dafür sorgen, dass sie keine wirkliche Gleichstellung oder noch nicht die vollständige Gleichstellung in der Gesellschaft erfährt. Ja, da bleibt noch Arbeit zu tun. Aber langsam müssen wir das Ruder rumwerfen. Die andere Moderne, von der ich spreche und träume, wird wieder eine Zeit der Freiheit sein und nur eine andere Moderne, das heißt weiterhin eine Moderne. Denn wir verdanken der Moderne ungeheuer viel. Niemand möchte doch zurück zu solchen Zwangsverhältnissen. Das ist modern. Keine Zwangsverhältnisse, freie Verhältnisse. Jetzt aber nicht Freiheit im Sinne der ewigen Befreiung von, wovon sollen wir denn uns noch immer alles befreien? Sondern jetzt die Freiheit zu. Die Formgebung der Freiheit, das ist die andere Seite der Freiheit, genannt, philosophisch genannt, positive Freiheit. Ich bin frei, Beziehungen zu gründen und sie zu bewahren und kann jetzt neu überlegen, nicht was brauche ich alles, um Leute loszuwerden und alles Mögliche von allem Möglichen mich zu verabschieden, sondern was brauche ich denn, um zu Menschen hinzugehen und bei ihnen zu bleiben. Das ist ein anderes Instrumentarium, das bisher unzureichend ausgearbeitet worden ist, weil alle Köpfe besetzt sind von der Freiheit von. Dass der erste Gedanke, wenn Schwierigkeiten irgendwo entstehen, ich hau ab. Gut, vielleicht eher die Männer denken so, aber ist ja auch schon die Hälfte dann. Ist nicht ohne Auswirkungen auf die Gesellschaft. Nein, ich möchte hin zu einer Zeit, wo nicht mehr unser erster Gedanke ist, ich hau ab, sondern ich bleib da. Das steht schon mal fest. Warum? Weil ich das aus Freiheit für mich entschieden habe. Ich kann nicht über dich entscheiden, selbstverständlich kannst du gehen. Aber ich möchte bleiben und ich möchte alles tun dafür, die Verhältnisse so einzurichten, dass ich bleiben kann und dass du auch bleiben kannst. Dann entsteht eine andere Moderne, gesellschaftlich, im Sozialen, und ich träume davon vor allem noch mehr im Ökologischen, denn wovon wir uns in hohem Maße befreit haben in der Moderne, das ist die Natur. Wir haben uns von Natur befreit, in einem Maße, das wir heute kennenlernen, das ruinös ist, allerdings nur für uns selber, nicht für die Natur. Die Natur geht nicht unter, machen Sie sich gar keine Sorgen. Aber wir gehen möglicherweise unter. Wenn wir nicht aus Freiheit zur positiven Freiheit kommen, wir gehen eine neue Beziehung zur Natur ein. Und wie pflegen wir diese Beziehung und wie bewahren wir diese Beziehung? Mit welchen Techniken können wir Natur bewahren, statt sie zu zerstören? Das ist dann eine Frage, die wir runterdeklinieren können bis auf das Automodell, das wir brauchen und das wir dann letzten Endes persönlich kaufen oder nicht kaufen. Denn wir sind die Triebfeder dieser Entwicklung. Nicht die Wirtschaft, nicht die Technik, nicht die Politik. Wir mit unserem Verhalten im praktisch gelebten Leben sind die Triebfeder der Veränderung. Der Einzelne mag sagen, aber ich bin nur so ein kleines winziges Sandkorn. Ja, aber ein Sandkorn, das ist nicht nichts. Und wenn die Sandkörner sich häufen, dann entsteht eine andere Entwicklung. Der Beweis ist erbracht worden durch die grüne Bewegung insgesamt. Die grüne Bewegung waren am Anfang ein paar Sandkörner. Übrigens Sandkörner, auf die man auch noch gespuckt hat. Und aus den Sandkörnern ist deutlich mehr geworden. Und da kann noch sehr viel mehr draus werden. Das ist letzten Endes die politische Dimension von Lebenskunst, die ich immer im Blick habe.
Jetzt sind wir dann mit der Diskussion hier zu Ende. Wir danken Wilhelm Schmid. Ich denke, es werden Bücher verkauft und werden auch signiert. Ja? Wunderbar. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und machen Sie darauf aufmerksam, dass der Thomasus Club weitergeht am 19. Februar mit dem politischen Philosophen Martin Saar, dann wieder in Hornserben. Martin Saar lehrt jetzt in Frankfurt am Main und wenn wir alle Glück haben, bald in Leipzig und ist ein interessanter junger Denker. Ja,
ich bedanke mich auch recht herzlich und bald ist Valentinstag, kaufen Sie also dieses Buch für Ihre Liebsten, aber vor allen Dingen auch für Ihre Feinde.